Hallo, mein Name ist Julius Bertram und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast ist Rico Montero. Ich habe Rico auf einer Veranstaltung kennengelernt vor ungefähr 2 Jahren und da hat er etwas gemacht, was ich für völlig unmöglich gehalten habe. Er hat diese Veranstaltung rappenderweise am Ende zusammengefasst. Spoiler, das wird er am Ende dieses Podcasts auch tun. Das heißt nicht, dass du jetzt nach vorne skippst, sondern dass du dir diese gesamte Folge anhörst und dich dann am Ende davon begeistern lässt, wie er das dann alles zusammenfasst. Ein richtig geiler Typ, mega aufregendes Leben, eine richtig gute Mission vor Augen, ist berufen, mit Kindern und Jugendlichen Bildung neu zu denken. Ich hatte richtig viel Spaß an dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ich schicke ganz viel Liebe raus an Rico, ganz viel Kraft, dass er seinen Weg da weitergehen kann. Und du hebst am besten jetzt direkt den Daumen für diese Folge und erzählst ganz vielen von deinen FreundInnen davon, dass du regelmäßig den Goodcast hörst. Denn je mehr Leute davon hören, je mehr Leute diesen Podcast hören, desto besser für uns alle und für diese tollen, tollen Geschichten von unterschiedlichen Menschen. Viel Spaß, los geht's! Rico, wir sind mittendrin. Ich freue mich von Herzen, dass du heute hier bist. Es ist mir eine große Freude.
Ich freue mich noch viel, viel mehr. Dankeschön für die wunderschöne Einladung.
Ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt. Ich bin großer Fan von dem, was du tust und ich probiere schon lange das Gespräch mit dir einzutüten. Ich habe dich gesehen das erste Mal live auf dem Kinnings-Konvent im letzten Jahr, ist schon wirklich so lange her. Und habe miterlebt, was das macht, wenn jemand das macht, was du machst. Und das ist jetzt quasi mein Cliffhanger. Die Leute müssen jetzt dranbleiben, damit sie erfahren, was du machst. Aber ich habe folgende Einstiegsfrage für dich. Es gibt einen TEDx von dir aus Frankfurt, der ist, glaube ich, jetzt ungefähr 8 Monate alt. Ja. Und da sagst du an einer Stelle, Hip-Hop hat mein Leben gerettet. Hip-Hop saved my life.
Yes.
Warum?
Okay. Erstmal eine krasse Frage, wo ich eigentlich ausholen muss. Ich will aber nicht zu lange ausholen, aber vielleicht nochmal ganz kurz, um einen Überblick zu geben. Hip-Hop ist die größte Jugendkultur weltweit. Alle Jugendlichen haben in irgendeiner Form Berührung damit. Es, sag ich mal, ist vertreten in jedem Land, in jeder Sprache, in jeder Religion. Es bringt Menschen zusammen, gibt Leute, die vielleicht sozial benachteiligt sind, eine Stimme, genauso wie es auch mir gegeben hat. Ich hatte in einer schwierigen Zeit in meiner Jugend, hatte ich die Musik. Sie hat mir geholfen, meine Gedanken zu sortieren, mich auszudrücken, mir meine Richtung gezeigt, wohin geht's für mich, eine Stimme gegeben, Selbstbewusstsein gefördert. Und ich wusste, das ist meine Lebensaufgabe, das, was mir Hip-Hop gegeben hat, wieder zurückzugeben an die nächsten Generationen. Und was Hip-Hop ist, ist noch viel, viel umfangreicher, als man wahrscheinlich wahrnehmen würde. Vor allem ist es nicht Rap. Hip-Hop ist eine ganz, ganz große Kultur. Hinten dran stehen Werte. 1973, Cedric Avenue, New York in der Bronx. Mit sehr viel Vielfalt hat dafür gesorgt, dass Leute überhaupt in Kontakt kommen mit Teilhabe. In welcher Form das stattgefunden hat, können wir auch nochmal weiter ausdiskutieren. Aber ja, Hip-Hop hat mir gesagt, wer bin ich, was mache ich, wohin will ich. Und in einer großen depressiven Phase hat es mir Hoffnung gegeben. Und deswegen hat es mein Leben gerettet.
Wo kommst du her?
Ursprünglich.
So im größeren, im metaphorischen Sinne.
Wo komme ich her? Genau, aus meiner Mama. Ich sag mal direkt so. Also ich bin ja multikulturell aufgewachsen. Mein Vater hat spanische Wurzeln, meine Mutter ist Nigerianerin und Deutsche. Also ihr Vater ist aus Nigeria, ihre Mama aus Deutschland. Und selber komme ich aus dem Kreis Offenbach. Das heißt,
das ist quasi ich weiß das, das ist quasi direkt neben Frankfurt.
Genau.
Man fällt aus Frankfurt rein in Offenbach.
Richtig, richtig. Ja. Also Langen, L.A., sagen wir bei uns, aus einer Hochhaussiedlung, Alpha-Hochhaus, da ist meine Mutter groß geworden. Und da heraus ist ein langer, langer, langer Weg. Also das sind meine Wurzeln. Am Ende, wenn du genauer wissen willst, wo ich herkomme, irgendwann natürlich kam es dann dazu, dass die Ehe von meinen Eltern getrennte Wege gefunden hat. Ich bin auch sehr transparent und offen auch mit meiner Lebensgeschichte. Mein Vater ist einen anderen Weg gegangen, hat mittlerweile natürlich aus seinen Fehlern gelernt. Ich bin stolz auf ihn, ist raus aus diesem Teufelskreislauf, aber ist dann irgendwann mal auch mit seiner Geschichte im Gefängnis gelandet. Meine Mutter ist eine immer Überstunden arbeitende, Sonntagszusatzschiebende, mit alleinerziehende Mutter mit drei wilden Jungs. Ich war der mittlere davon. Und sagen wir mal so, ich bin nicht aus der privilegiertesten Landschaft oder Welt bin ich entsprungen.
Wie hat Hip-Hop dir da geholfen?
Okay, Hip-Hop hat mir erstmal geholfen, nicht nur alles in mich reinzufressen, sondern rauszubringen auf Blatt Papier. Hip-Hop hat mir gesagt, du bist anders und weil du anders bist, du kannst die Klamotten deines älteren Bruders tragen, cool. Und vielleicht...
Du meinst Baggy-Style.
So ungefähr, egal ob Baggy-Style oder, man kennt es ja, wenn man ältere Geschwister hat. Hip-Hop hat dir gezeigt, egal ob du arm bist, egal wo du herkommst, egal ob du anders bist, du bist besonders und einzigartig. Es hat mir eine Heimat gegeben.
Wen hast du, wenn du an Hip-Hop denkst und an die Zeit zurückdenkst, wen hast du als Künstler oder als Künstlerin ganz spezifisch vor Augen? Wen hast du gehört?
Okay, ich habe unterschiedliche Regionen. USA oder Deutschland?
Wie du magst.
Okay. Okay, erstmal ist schwierig, weil ich erstmal sehr den kommerzielleren Rapper fallen bin in meiner Jugend. Dann bin natürlich mit den Wurzeln in Kontakt gekommen. Mein Vater war ja auch Rapper. Und automatisch ist ja die Hip-Hop-Kultur so bei uns ins Haus reingeflossen. Deshalb war ich auch ein bisschen deeper nochmal unterwegs mit den ganzen Oldschoolern. Das heißt, so einer meiner besonderen so Mentoren auf dem Weg ist zum Beispiel KRS-One. Mhm. KRS-One hat sehr viel Hip-Hop-Philosophie und Wissen nochmal in die Kultur mir mitgegeben. Also die ganzen Oldschooler, egal ob das Eric B., Rakim, Tupac und so, das sind schon auch so in diese Richtung ging das erstmal. Davor auch nochmal gab es nochmal eine andere Richtung, die East Coast und die West Coast, aber in Deutschland, ich bin ja im Raum Frankfurt groß geworden, deshalb war es immer Azad gewesen. Mhm. Mein Vater hat irgendwann mal in so einem CD-Laden gearbeitet und so den ersten deutschen Rap, so richtig, mit dem ich in Kontakt gekommen bin, war so das Album Leben von Azad und das war dann so, ging dann so weiter. Hier in Berlin feiere ich Uchenna, Megalo, solche Rapper halt, immer meistens so conscious mit Knowledge, Wissen, Sammy Deluxe Era habe ich mitgenommen, in diese Richtung.
Bei mir ist das so, ich habe einen Song, der mir immer wieder in den Kopf kommt, immer wieder. Hast du einen, wo du sagen würdest, der hat dir ganz besonders viel Kraft gegeben?
Bei mir ist so halt, naja, das sind eher so eigene Songs.
Von deiner eigenen?
Ja, du musst halt wissen, wenn du selber Songs schreibst, das ist halt so was Manifestierendes, Affirmierendes und wenn du jetzt irgendwie schreibst, mir geht es gut und du singst es 10 Mal, dann geht es ja auch wirklich gut. Das heißt so, das hat schon so diesen größten Effekt. Das heißt, es sind schon meistens sehr viele eigene Songs. Ansonsten zu jeder Epoche oder zu jeder Lebensphase war es ein anderes Buch und ein anderes Lied gewesen, ja.
Welchen hörst du gerade?
Was höre ich gerade? Ich bin gerade so ein bisschen auf einen anderen Vibe, weil ich bin gerade so ein bisschen auf dieses Afro-Latino- mehr so positive Frequenzen. Also sehr viel Afrobeats, Burna Boy. Aber wenn du nach Amerika gehst, jemanden, den ich extrem feiere, ein Vorbild auch von mir ist, in gewissen oder Leitbild in gewissen Aspekten, wäre zum Beispiel ein Nipsey Hussle, der hat zum Beispiel Coworking Spaces aufgebaut für die Black Community, dass die auch eine Chance haben auf Silicon Valley IT, hat sehr viel zurückgegeben in seinen Stadtteilen an das Viertel, war sehr unternehmerisch versiert, hat immer ein Mindset gehabt von aus dem Nichts etwas zu erschaffen und vor allem so diesen Impact-Gedanke wieder zurückzugeben, niemals losgelassen. Und ich feiere halt diese Leute, weil viele Rapper sind so ein bisschen auf ihren Ego und ich liebe es, aber wenn man zurückgibt.
Finde ich auch gut. Ich habe immer im Kopf von Blumentopf Stift und Papier. Kennst du den?
Triff mein Stift auf Papier, feiern alte Freunde Wiedersehen. Und wenn es dunkel ist, hörst du sie leise erzählen. Wenn die beiden sich zuprosten, tauschen sie zuvor gerückter Stunde Anekdoten aus und lauschen Fußnoten. Hast du den Buntstift gesehen? Der war ja spitz wie Nachbars Lumpi und hat nicht mal einen Radierer. Du, der macht das ohne Gummi. Ach übrigens, einen schönen Gruß vom Briefkopf. Und hab ich schon erzählt, ich hab ein Date mit einer Seite vom Notizblock. Hab im Daumen Kino Karten für heute Abend bestellt und mir einen Anzug zugelegt, einen echten Faber-Castell. So einen schicken schwarzen mit Goldbuchstaben eingraviert. Ich hoffe, ich gefalle ihr und sie ist nicht so kleinkariert. Naja, ich muss jetzt los, wir beide sehen uns morgen. Ich wünsch dir Hals und Mienenbruch und ich die Eseltor. So hörte ich jahrelang zu, fasziniert von den zwei. Und der Stift blieb unberührt und das Papier noch immer weiß.
Boah, ich war nicht in dieser Blumentopf kenne ich, aber ich war nicht so in dieser Fanta 4 Blumentopf Area, sondern eher so eine andere Richtung.
Der Song ist echt großartig. Wann war dir klar, dass du damit irgendwie dein Geld verdienen willst und kannst?
Ich glaube, es war nicht so meine Intention, Geld zu verdienen.
Aber du musst ja auch von irgendwas leben.
Ja, das war aber am Anfang nicht die Intention. Es kam danach heraus. Du musst dir vorstellen, bei mir, ich bin so ein bisschen anders. Bei mir ist es so übertriebene Berufung und mein ganzer Weg ist vorgezeichnet. Und wenn du so rückwärts abspielst, dann siehst du alles, dass ich da, wo ich heute stehe, dass es schon vorgezeichnet gewesen ist.
Das finde ich total spannend. Mach mal im Schnelldurchlauf. Spul das mal einmal rückwärts ab.
Dieser Podcast nimmt einen auseinander. Okay, machen wir so. Also, folgendermaßen. Ich kann es ganz schnell abspielen. Aber ich komme aus einer gebrochenen Familie, vielleicht nicht aus der privilegiertesten Familie, sehr viele Herausforderungen, Armut, Mangel, allem drum und dran. Und ich musste auch zum Psychologen und andere Geschichten, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin so ein Jugendlicher gewesen, der gesagt hat, so was wollt ihr mir alle erzählen, scheiß auf diese ganzen Methoden oder ihr wollt mir irgendwie helfen, ihr seid selber alle kaputt. Ich war so ein bisschen systemkritisch gewesen, so ein bisschen, sage ich mal, schwierig aufzufangen, ich war sehr, sehr schwierig als Jugendlicher. Und ich wusste aber, wenn jemand zu mir gekommen wäre, der vielleicht Künstler wäre, Musikproduzent, zu mir gesagt hat, ey, wer bist du eigentlich? Was sind deine Interessen? Lass mal gemeinsam Musik machen. Und in den Songwriting-Prozess mich gefragt hat, wofür stehst du eigentlich? Was sind deine Werte? Was ist deine Geschichte? Dein Leben? Wohin willst du mit deinen Gedanken? Allen drum und dran, dass ich mit dieser Person gemeinsam gearbeitet hätte. So, ich bin jetzt jemand, der so zweimal sitzen geblieben ist, immer Schwierigkeiten hatte mit dem Schulsystem, immer hyperaktiv gewesen ist, immer meine Rechtschreibfehler hatte, immer 5 Punkte abgezogen bekommen hat. Aber ich habe erzählt, meine Mutter ist halt Nigerianerin. Bei uns ist Bildung so number one damals gewesen. Ich glaube, jetzt hat sie auch immer noch mal mehr Verständnis für das Bildungssystem bekommen. Aber gab es keine Frage außer Abitur und Studieren gehen auf diesen Weg. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aber wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass meine Mutter sehr schwer krebskrank gewesen ist, die Ärzte sie schon aufgegeben hatten. Und ich wusste so, das ist ihr Wunsch, dass ich einen guten Schulweg hinlege. Ich habe mir gewünscht, ich dachte, ich kann sie gesund machen, indem ich mein allgemeines Abitur mache. Am Ende habe ich es auch gerissen und habe das Schulsystem überlebt. Und aber ich wusste halt, Musik ist so mein Werdegang. Ich habe schon damals in der 12. Klasse in der letzten Reihe hinten irgendwelche Businesspläne geschrieben und so. Und mich hat's gar nicht interessiert, was die gesagt haben, weil ich wusste, dass ich nicht in so einen konservativen Bereich reingehe, sondern bei mir, es muss kreativ sein, es muss Musik sein, es muss sinnvoll sein. Und dann habe ich irgendwie in dieser Zeit so diese Eingebung bekommen, dass ich Menschen ihre Geschichte erzählen möchte und mit Menschen auffangen möchte, die im System runterfallen, weil die konventionellen Methoden nicht funktionieren. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, Heartbeat, Edutainment, es ist Zeit, eine Hip-Hop-Bildungsorganisation aufzubauen, die Vorurteile aus dem Weg zu schaffen, jungen Menschen eine Stimme zu geben, die nicht gehört werden. Und habe dann schon vor 10 Jahren oder hatte schon meine ersten Pilotenprojekte. Mein jüngerer Bruder war damals Heim für schwer erziehbare Kinder. Wir hatten halt unsere Herausforderungen, sind so ein Internat mäßig gelandet, ist von mehreren Schulen geflogen und so. Wir waren schon anders unterwegs. Und dann gab es wieder so eine Familieneingliederung mit so einer Begleiterin, Familienbegleiterin, die hat schon mitgekriegt, ich habe schon meine Konzepte haben schon gestanden, die war irgendwie in der Schule unterwegs gewesen, hat gesagt, Eriko, wenn du Lust hast, wir machen eine Projektwoche, wenn du Bock hast, dein Konzept irgendwie Proof of Concept mäßig durchzuführen, komm zu uns. Dann war ich in der Grundschule, habe gefragt, was wünscht ihr euch für die Welt, in welche Richtung soll es gehen, die kleinen Kinder haben Sachen rausgehauen, die sind auf die Bühne gegangen, die haben eine Show hingelegt von Breakdance mit Plakaten, Bühnenbild, Werte mit Graffiti, haben gerappt und danach waren einfach die ganzen Eltern, die ganze Schule war baff gewesen, hat gesagt, sowas, was wir hier erlebt haben, eine Woche lang haben wir noch nie erlebt, wo können wir das öfter bekommen? Und es war das erste Mal in meinem Leben, das mir so gezeigt hat, boah, krass, mein Leben macht Sinn. Ich soll weitermachen und ich sollte da heraus irgendwie etwas aufbauen, was irgendwie Hand und Fuß hat. Und somit wurde das ein Traum, eine Vision. ist.
Kannst du dich daran erinnern, wie du deinen ersten Euro damit verdient hast?
Aber es war anders. Erstmal war ich Rapper. Redest du von meiner Unternehmung?
Nee, oder? Mit Musik. Mit Musik. Kannst du dich daran erinnern, wie du mit Musik deinen ersten Euro verdient hast?
Ich auf jeden Fall.
Erzähl.
Also für meinen ersten Auftrag, mein erstes Konzert, wo ich 100 Euro verdient habe, das war schon krass gewesen. Ich habe erstmal auf Spanisch und Englisch nur gerappt. Und mein Vater hatte auch schon mit einigen renommierten Künstlern Musik gemacht. Und es gab so jemand, der war wie unser Onkel gewesen, a.k.a. Swift, Magic Affair. Und der hat schon damals gesehen, wie wir Musik gemacht haben. Und dann haben wir mit ihm zusammen Musik gemacht, auf Spanisch und Englisch. Und dann hat er uns ein Konzert klar gemacht in Sinsheim in Frankfurt. Das war auch eine harte Story, was da noch alles abging. Aber ja, da wurde das erste Mal, dass ich aufgetreten bin und ich habe das Bar ausgezahlt bekommen, 100 Euro. Schade, dass ich nicht mehr habe, sonst hätte ich die eingerahmt. Das war auf jeden Fall ein Meilenstein gewesen, ja.
Direkt shoppen gegangen.
Es war jetzt nicht viel Geld gewesen, es war jetzt wenig gewesen, aber das ist überhaupt, wenn man dafür für die Leidenschaft und die Liebe ja, Geld voll. Bekommen hat. Das war einfach ein Wunder gewesen. Aber mittlerweile habe ich eine ganz andere Wertigkeit in der Form, wie ich sie vermittle, auch auf Events oder zum Beispiel auch, was wir bei Kinnings erlebt haben.
Jetzt ist ja so, ich würde es so zusammenfassen, dass du eigentlich zweigleisig fährst. Auf der einen Seite bist du quasi Musiker und das kannst du, glaube ich, am besten selber beschreiben. Auf jeden Fall performst du auf Events.
Kann man
das?
Richtig.
Und auf der anderen Seite bist du Sozialunternehmer. Ja. Bevor wir auf den Sozial, habe ich was vergessen?
So vieles. Nein, auf jeden Fall, das passt. Das
und
passt
Vater, sehr, sehr gut. Ja, liebender Mann.
Richtig, so sieht's aus. Liebe geht raus in meiner Familie, was geht.
Ja.
Die hat euch lieb. Das ist so das Schwierigste, aber es ist ein anderes Thema. Du bist ja gerade darauf eingegangen. Also ich arbeite einmal mit Kindern und Jugendlichen, mache dort Workshops mit meiner gemeinnützigen Organisation, habe aber mittlerweile richtig coole Freiberufler, die Workshops überwiegend durchführen. Das heißt, ich mache die künstlerische Leitung und habe die Geschäftsführung, weil ich halt Gründer und Gesellschafter von Heartbeat Edutainment, der GUG, bin. Mhm. Dann gibt es nochmal Rico, den Künstler, der macht das Ähnliches in der Erwachsenenbildung. Dadurch, dass die Wirtschaft nicht mehr an die jungen Leute drankommt, dadurch, dass die, egal welche Programme, nicht den Kontakt haben zu den jungen Menschen, werde ich auch oft auf diese Kongresse und Events eingeladen. Und das heißt, es gibt nochmal Rico Montero, der macht Erwachsenenbildung, Moderation, Keynotes und rappt und performt auf Events und gibt den Events Seele und Emotionen.
Okay, jetzt hast du noch ein bisschen tief gestapelt. Wie funktioniert das ganz genau? Weil ich habe es ja schon einmal erlebt, aber du beschreibst es am besten mit eigenen Worten.
Ich kann erstmal das Problem so ein bisschen schildern. So, wir sind ja hier in der Unternehmerwelt, so haben wir es gelernt alle. Also die Herausforderung ist einfach folgende. Es gibt ganz wunderschöne Events, wo sehr viel Energie mit reinfließt und sehr viele Daten, Fakten, sehr viele rationale Themen genannt werden, egal ob das Jahreskongresse sind, Jubiläen, Abschlussveranstaltungen, Auftaktveranstaltungen etc. Und die sind meistens so langweilig gestaltet, da hast du 5, 6, 7, 8 Leute auf der Bühne und du bist schon nach dem zweiten eingeschlafen. Und dann habe ich gesagt, okay, das gleiche, was das Problem, was wir im Schulsystem haben, haben wir auch auf der ganzen, in den ganzen Kongressen, in der ganzen Wirtschaft. Wir sitzen immer noch genauso da, frontal, hören die ganze Zeit jemanden zu, wir haben keine Interaktion, werden nicht mitgenommen und vor allem, was es nicht stattfindet, ist, die Menschen emotional abzuholen. Und egal aus welcher Branche du kommst, du weißt ganz genau, gewisse Punkte funktionieren nur, wenn du die Menschen emotional mitnimmst. Und dadurch, dass Musik die universelle Sprache ist und ganz, ganz viele Menschen mitnimmt, habe ich einfach ein Format entwickelt. Erstmals angefangen mit Events lyrisch zusammenzufassen, dann ging es Richtung Keynote, was ist das Thema, am Anfang das Thema zu performen und vor allem dann Icebreaker, Energizer mit reinzunehmen. Die Menschen einfach ins Geschehen mit reinzuholen, zu schauen, was sind denn die Werte, die Strategie dahinter, was soll eigentlich überhaupt mitgenommen werden nach so einem Event und zu gucken, wie kann man einen nachhaltigen Faktor in etwas, was schwierig nachhaltig messbar ist, reinbringen. Und somit bin ich dann einfach das Bindeglied, ich gehe einfach auf eine Veranstaltung, schaue mir das komplette Programm an und gucke einfach, dass ich da Interaktivität, Abwechslung reinbringe und am Ende die Menschen emotional mitnehme.
Jetzt musst du mir eine Sache erklären, weil es erschließt sich mir einfach nicht.
Sag mal.
Also, ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen, ich habe ein paar Videomitschnitte gesehen, ich habe es einmal live gesehen. Du verfolgst so ein Event und hinterher fasst du das dann in einem Freestyle zusammen.
Mhm.
Wie funktioniert das?
keine Ahnung, vielleicht rappe ich ja noch hier in einem Podcast. Aber,
ich komm drauf zurück. Aber kannst du es trotzdem erklären? Weil es erschließt sich mir einfach nicht ganz praktisch, wie es funktioniert. Siehst du es vor deinen Augen oder ist es so, dass du schneller denkst, als dass du redest?
Eine Mischung aus allem. Also erstmal weiß ich den Grund. Ich kenne dieses Warum dahinter. Dieses Warum ist meistens mit meiner Geschichte und meiner ganzen Gründungsunternehmen und egal wo eine Ausrichtung hingeht, ist es schon mal mit mir sehr emotional behaftetes Thema. Vor allem jetzt bei Kinnings war das ja auch so gewesen. Und dann ist es so, dass es eine Mischung aus beiden. Ich bin halt auch ein krasser Unternehmer und ein krasser Stratege. Mich interessiert ganz genau, wohin geht die Strategie, was sind die Werte, was sollte mitgenommen werden. Ich gehe teilweise so tief in eine Organisation oder Veranstaltung rein, dass ich das meistens mehr weiß als die eigenen Mitarbeiter, die einzigen eigenen Leute vor Ort. Das heißt, ich schaue so tief rein und dann setze ich mich noch mit den kompletten Persönlichkeiten auseinander. Das heißt, ich gehe schon sehr, sehr tief in meine Vorbereitung und dann irgendwann habe ich das in mein Unterbewusstsein reingefressen, warum ich dort bin. Dann weiß ich genau, was ich zu tun habe und automatisch durch meine Erfahrung, durch meine Wortfetzen im Kopf oder Reimworte, die ich auch schon habe, formt sich dann eine Geschichte. Das ist halt alles improvisiert. Ich lebe es einfach.
Ja, das ist mega krass. Wie viele hast du insgesamt so eine Performance schon gemacht? Ungefähr.
Auf jeden Fall über 100.
Über 100. Wie viele Songs hast du insgesamt geschrieben?
Okay, ich habe ja mit meinem Bruder davon ein Rap-Duo gehabt. Ja. Da habe ich schon, Songs habe ich unendlich viele geschrieben. Also ganz, ganz viele. Veröffentlicht habe ich davon vielleicht 30. Und ja, auf der Seele, auf dem Herzen habe ich Tausende in dem Moment. Jede Veränderung in der Gesellschaft bringt neue Inspiration.
Okay, verstanden. Jetzt ist es ja so, dass du dich ganz besonders für Kinder und für Jugendliche einsetzt.
Yes.
Was ist an dem Bildungssystem so, wie es ist? Weil du es ja jetzt schon mehrfach gesagt hast. Was ist daran nicht gut? Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll. Über die freuen wir uns. Die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid.
Ich atme manchmal durch, weil ich versuche auch manchmal nicht immer so da drauf zu drücken, auf die Probleme, sondern eher mehr in die visionäre Lösungsorientierung zu gehen.
Ja, machen wir gleich. Erstmal machen wir die Probleme.
Okay, machen wir einfach. Es ist nicht mehr zeitgemäß, die Leute werden nicht mehr abgeholt. Wir sind in einem digitalen Zeitalter, KI ist ein Thema, die meisten Unterrichtssachen werden übernommen in der Zukunft von KI. Die Schüler vor Ort haben so viel Diversität und unterschiedliche, da herrscht kein richtiges keine richtige Wertekultur, kein richtiges Leitbild. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die werden alle über einen Kamm geschert. Die Tests sind immer nur kurzfristiges Lernen, Reinstoffen und Informationen, um sie abrufen zu können. In der Wirtschaft haben sie keine Relevanz mehr. Was findet in der Bildung statt? Wo kommen wir gleichzeitig an? Es sind tausende Probleme, die, glaube ich, zu nennen sind. Vor allem für mich war es eine riesengroße Herausforderung zu Ich war immer kreativ, ich war immer körperorientiert, ich musste aufstehen, war der Einzige in der Klasse, der kippeln durfte sozusagen oder aufstehen durfte und es hat sich nichts verändert seit Jahrhunderten und Industrialisierung ist vorbei, wir sind nicht nur da, um unmündig keine Ahnung wo in der Gesellschaft, ich hoffe, dass wir alle einen Platz finden, aber keine Selbstwirksamkeit, nichts ist da. Es gibt viele Herausforderungen. Das ist jetzt so von Schülerseite, Identitätsherausforderungen, Lehrkräftemangel, Überforderung, Depression, Burnout, alles, was man so vielleicht denkt, ist nicht Realität, ist alles Realität und alle Probleme findest du auf jeden Fall in der Schule und wir sind nicht in der Lage, als System die abzuholen.
Warum nicht?
Warum? Also ich denke mal schon, wir haben das Potenzial und wir sind ready. Ich glaube, es gibt gewisse Strukturen, die einfach viel zu langsam sind. Wir sind ein Land, was viel zu bürokratisch unterwegs sind, viel zu wenig Raum öffnet, viel zu Zukunfts Also wir sind nicht innovativ genug, nicht zeitgemäß genug, wir onboarden nicht richtig, wir hätten gerne demokratische Strukturen, viele Schulen sind überhaupt nicht demokratisch aufgebaut. Wenn man da Raum dafür öffnet, dann läuft man wieder an die gleichen Türen und viele Sachen sind hierarchisch geregelt und es gibt einfach viel zu wenig Raum für Future Skills. Ich bin jemand, der glaube ich, der Inbegriff von Future Skills, Zukunftskompetenzen sind, bin. Deswegen bin ich auch, glaube ich, so erfolgreich. Und es wird Zeit, dass wir ganz andere neue Fähigkeiten und Kompetenzen lernen. Und das ist eine der Herausforderungen. Aber ja, wird Zeit, dass wir alle aufstehen. Bildungswende. Let's Jetzt. Go.
Was macht ihr anders?
Was wir anders machen. Wir machen Spaß.
Okay.
Und wir sind cool.
Gut, verstanden. Ja. Wie funktioniert es ganz praktisch?
So ein Workshop zum Beispiel.
Ja, voll. Also wie geht das, wie geht ihr auf die Schüler zu oder auf die Schülerin zu? Was macht ihr anders? Ganz, wenn ihr quasi in der Schule seid, es muss ja einen Unterschied geben.
Ja, gibt es einen riesengroßen.
Genau, und ich bin total gespannt.
Wir sind selber wie Schüler.
Aber lass mich noch eine Frage vorher stellen. Du hast vorhin gesagt, du hast ein anderes Wort verwendet, nicht Freelancer, sondern?
Freiberufler oder was?
Freiberufler. Ja. Wie findest du die? Sind das Leute, die selber rappen können?
Okay, ich arbeite nicht nur mit Rap. Ich arbeite mit komplett Hip-Hop. Hip-Hop hat vier Hauptsäulen: DJ, Breakdance, Graffiti, MCing. Es gibt noch Beatboxing, was dazukommt. Das sind so die Ausdrucksformen. Hinten dran gibt's die Werte: Peace, Love, Unity und Respect. Das heißt, das ganze Konzept habe ich auch so werteorientiert aufgebaut und kann man direkt übermünzen für demokratische Themen etc. Also bei uns ist es folgendermaßen, um auf die Frage zurückzukommen. Weil ich gesagt habe, wir sind wie Schüler. Also alle unsere Coaches kommen, glaube ich, aus einer herausfordernden Lebenssituation, haben es geschafft, irgendwie, bei manchen kann man auch wirklich sagen, irgendwie einen Platz in der Gesellschaft zu finden und heutzutage Vorbilder zu sein in ihrem Bereich. Das heißt, ich habe Kameraleute, die drehen für die größten Menschen irgendwelche Videos, kommen aber eigentlich auch aus dem Kreativen. Also komplett neue Berufswege. Und das heißt also, wir sind cool, wir sind jung, wir sind dynamisch, wir sprechen die Sprache der Zielgruppe, wir sprechen Gen Z, Gen Alpha. Wir kennen das Leben, wenn wir anfangen zu reden, Storytelling, sind wir sehr transparent, vertrauenswürdig und ich glaube, wir sind auch sehr fähig. Das heißt, wir haben sehr viele Skills. Alle unsere Coaches sind wirklich die Absoluten in ihrem Bereich und das überzeugt gleichzeitig. Wenn man einmal so demonstriert, wenn ich irgendwo hingehe und rappe, du erwartest jetzt irgendwie so diese typische Sozialarbeiter, Oldschool-Backpack-Rapper, der irgendwie hinkommt und immer noch dieses Oldschool-Festgeharrene ist. Aber nein, wir kommen zeitgemäß cool um die Ecke, wenn wir anfangen zu rappen, dann merken die, der Typ ist wirklich übertrieben krass, der hat's drauf. Wir können mit neuen Produktionstools um die Ecke kommen. Wir bringen Equipment, womit die keine Möglichkeit haben, normalerweise zu arbeiten. Und was wir halt auch noch machen, wir sind extrem werteorientiert. Das heißt so, wenn wir in eine Klasse gehen, da herrscht Herausforderung. Keine Ahnung wie, aber wir schaffen es, komplette Klassengemeinschaften zu transformieren, die komplette Schulkultur zu verändern, ins gegenseitig Beleidigen rüberzubringen, dieses gegenseitig stark machen an die Leute, die sich gegenseitig empowern und es findet irgendwie so eine komplette Transformation statt.
Ja, ist gebucht. Wo muss ich hinschreiben, um das für die Klasse von meinem Sohn zu buchen?
info@heartbeatbus.de, unsere Projektleitung. Die beste Jessica Tome, sie wird sich darum kümmern. Oder einfach auf der Webseite heartbeatbus.de Steckbrief ausfüllen und wir melden uns bei euch.
Sehr gut. Ich sitze nämlich in der Klasse von meinem Sohn, von unserem Sohn, im Mediengremium. Und da ist das fortlaufende Diskussion, richtiger Umgang mit Medien.
Das ist nochmal ein anderes Thema, aber auf jeden Fall.
Ja, aber du hast es an ganz vielen Stellen jetzt schon angerissen. Ja. Von daher finde ich das total spannend. Aber wie findest du die Leute, eure Coaches?
Wie ich die finde?
Ja.
Das ist das Schwierigste. Ich glaube, das ist leider meine größte Herausforderung. Meine größte Herausforderung ist zu skalieren.
Ja, weil?
Einmal, weil die Skalierung finanziert werden müsste. Und gleichzeitig, weil ich Künstler brauche, die mit Menschen umgehen können, ein Vorbild in der Gesellschaft sind, gut gut mit ihrem eigenen Medium, aber gleichzeitig auch lehren müssen. Und diese Kombination, am besten noch mit einer psychologischen Gesundheit dahinter, ist halt sehr, sehr schwierig, rar auf dem Markt. Es gibt halt wenig Menschen wie ich einer bin und die sind halt sehr schwierig zu multiplizieren. Ja, leider ist es so. Ich arbeite teilweise lieber mit Musikproduzenten als mit Sprechgesangsartisten. Die sind halt einfach zuverlässiger. Ich brauche Leute, die da sind und ready sind und ihr Bestes geben und über ihre eigene Grenze hinausgehen und den Menschen etwas mitzugeben in einer ganz kurzen Zeit.
Das heißt, es gibt aber, wenn ihr in die Klassen geht, sowas wie ein Rahmenprogramm und die Leute, die dorthin gehen, haben aber einen anderen Hintergrund in der Hip-Hop-Kultur.
Okay, pass auf. Ich kann es dir direkt erläutern auf dieser Geschäfts-Business-Modell-Ebene. Wir haben 5 Module.
Ja.
Okay. Wir haben einmal zum Beispiel Music for Change. Da gehen wir an die Schule und geben den jungen Menschen eine Stimme für Veränderung. Was beschäftigt euch? Was sind eure Themen? Was wünscht ihr euch von Politik, von Zukunft? Wo steht ihr? Etc. Dann produzieren wir mit denen und schreiben mit denen einen Song. Das ist ein Modul. Wir haben Art for Change. Das sind Kunstprojekte. Es geht um Urban Street Art, sich damit so auseinanderzusetzen. Wofür stehe ich? Was ist meine Persönlichkeit? Für welche Werte? Etc. Und dann geht es mehr so Richtung Tape Art, Acryl, Graffiti und etc. Dann haben wir Media for Change, wenn es alles um Video geht, wir machen richtig krasse Content-Produktionsprojekte, wir machen Podcast-Projekte mit den Teilnehmenden, aber wir sind auch sehr, sehr zukunftsorientiert, die fliegen mit Drohnen, machen eigene Videos, die drehen Kurzfilme etc., das heißt, die lernen auf jeden Fall mit digitalen Medien umzugehen und selber Content zu kreieren und während diesem Prozess werden die gestärkt in ihrer Persönlichkeit, weil keiner hat ja, alle haben ja Angst vor Medien und keiner will sich mehr zeigen oder zu seinem Wort stehen und wir machen da sehr viel Empowerment-Arbeit. Das ist unser kreatives Modul und wir haben Dance for Change, da geht es sehr viel um Ausdruck, Körpersprache, Mimik, wie stehe ich, wie komme ich rüber, wie kann ich aus der Komfortzone rauskommen und mich, was sich auch die Schüler meistens wünschen, mit Bewegung auseinandersetzen. Und dafür ist Hip-Hop perfekt geeignet, da machen wir Choreografien mit denen. Das Grundmodul ist meistens, kann man so als Sozialkompetenztraining sehen, das machen wir meistens immer am Anfang, auch um die ganze Klasse abzuholen. Und dann haben wir noch so einen innovativen Wagen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das ist ein begehbares, mobiles Foto-, Film- und Tonstudio, war damals eine Vision, das ist auch eine Geschichte an sich, aber ein begehbares, mobiles Foto-, Film- und Tonstudio, einen Transporter eingebaut, damit können wir dann halt auch in ländliche Regionen vordringen, in die sozialen, ich sag's mal jetzt so, Brennpunkte reinfahren und können dort Equipment zur Verfügung stellen, einen Schulhof zur Bühne verwandeln, Events vor Ort machen, auf Festen vertreten sein und können da auch jungen Menschen eine Stimme geben, ja.
Hört sich richtig gut an, jetzt hast du eben gesagt, Herausforderung ist eine Skalierung und bei mir macht es so von, check ich nicht, weil hört sich an, als müsste es sich verkaufen wie geschnitten Brot.
Ich verkaufe mich schon wie geschnitten Brot.
Nee.
Also es ist so, Heartbeat hat eine übertriebene Nachfrage, ja. Aber ich habe einen großen Qualitätsanspruch, was unsere Trainer angeht. Das heißt, du musst ja immer an Peer Groups und Train the Trainers denken und diese Train the Trainers, da müssen die Leute richtig qualifiziert werden. Wenn sie richtig qualifiziert werden, muss ich sie auch noch gleichzeitig so einsetzen, dass sie zum Beispiel dann nachhaltig oder öfter am Einsatz sind, um sie auch zu unterhalten. Meine Herausforderung ist bei meinen Freiberuflern, um es einfach hier direkt mal zu sagen. Ich habe wunderbare potenzielle Menschen, die ich gerne einstellen würde. Du kennst es selber, auch als Gründer, Unternehmer, was sind so die größten im Controlling, die größten Posten, sind meistens die Mitarbeiterkosten, die laufenden Kosten, die Fixkosten, keiner finanziert es.
Und was bezahlen Stiftungen richtig ungerne?
Fertig. Du kennst diese ganzen strukturellen Themen. Keiner zahlt dir den Steuerberater, deine Miete oder sonstiges, die Projekte vielleicht. Aber es fehlt mir einfach an den finanziellen Mitteln, meine Leute einzustellen und ihnen nochmal eine Zukunft oder Nachhaltigkeit als Heartbeat-Coach zum Beispiel zu gewährleisten. Und daran scheitert es einfach. Ich kann die Leute nicht binden an mich. Irgendwann habe ich richtig coole Coaches, die sind dann 20, 21 Jahre alt, fangen dann irgendwann an, eine Frau oder Freundin zu kriegen, Studium beendet und müssen richtig Geld verdienen und dann verliere ich auch diese Menschen.
Und fängst von vorne an.
Fangen wir da von vorne an. Ich brauche Cash, um die Besten für unsere Zielgruppe einzustellen und da ist manchmal ein bisschen schwierig.
Du hast ja, glaube ich, nochmal ein bisschen andere Sicht auf diesen doch eher sehr konventionellen Fördersektor, in dem wir unterwegs sind. Was würdest du dir wünschen?
Was ich mir wünschen würde? Mhm.
Außer, dass du jetzt einfach sagst, Geld.
Okay, was würdest du mir wünschen? Boah. Auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Antragsverfahren, viel, viel weniger Bürokratie und Spielraum
Ich muss gerade eben echt schmunzeln. Ich muss das ganz kurz sagen. Ich habe gerade eben kurz den Gedanken gehabt, dass es ja eigentlich total lustig wäre, wenn, also spannend, nicht lustig ist das falsche Wort, aber spannend wäre, wenn ihr eure Anträge rappenderweise eingeben würdet.
Liebes.
Und gleichzeitig habe ich mir vorgestellt, wie die Leute, die auf der anderen Seite sitzen, wie die darauf reagieren. Und dann habe ich den Gedanken sofort verworfen.
Okay, jetzt hast du auch gecheckt, warum wir manchmal Herausforderungen haben, gefördert zu werden. Obwohl wir die zeitgemäßesten, modernsten und wir sind echt übertrieben gut. Und unsere Projekte, wenn man vor Ort ist oder danach, egal in den Videotrailers, du siehst die Wirkung, auch wenn sie extrem schwierig zu messen ist. Wir sind einfach, glaube ich, die Besten in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind. Und das kann ich so mit hundertprozentiger Überzeugung sagen. Aber Hip-Hop oder Rap hat noch sehr, sehr viele Vorurteile. Wenn du jetzt bei Konservativen wie bei Stiftungen antretest, die mit anderen Themen sich auseinandersetzen, ist es ein bisschen schwierig, mit Hip-Hop da anzukommen. Dann kommt noch eine Gründerpersönlichkeit wie ich dazu, die da irgendwie mit Brille und mit sehr viel Selbstbewusstsein auftritt und sagt, hier, ich brauche gar nicht euer Geld. Wenn ihr Bock habt, mit uns zu kooperieren, lasst uns gemeinsam zusammenarbeiten. Das heißt, die Stiftung sind mehr, oder egal wer, sind mehr meine Kunden als meine Förderer, weil ich einfach den Zweck, den die auf der Agenda haben, einfach ideal erfüllen kann. Ich kann es ja auch einfach jetzt direkt sagen. Es gibt richtig wunderschöne Angebote auf dem Markt. Die Jugendlichen haben aber keinen Bock mehr. Wenn es nicht Fußball ist oder irgendwie YouTube oder irgendwie Hip-Hop ist, kriegst du die Leute ganz, ganz wenig für die ganzen wunderschönen Aktionen, die auf dem Markt sind. Und wir sind einfach der Schlüssel zur Jugend. Wir holen die einfach ab.
Aber hat es damit zu tun, dass die Leute, die solche Programme entwerfen, das an den Jugendlichen dran vorbeimachen?
Nein, nicht alle. Es gibt auch viele richtig gute, ich muss es einfach auch sagen, viele richtig gute Stiftungen, die da einfach coole Programme ins Leben rufen. Wo liegt die Herausforderung drinne? Viele ist doch, ich glaube schon auch. Die checken nicht, die kennen nicht, die wissen nicht, wo wir unterwegs sind und was die Probleme sind. Es ist manchmal schwierig, das sind viele Leute, die sitzen hinter dem Bildschirm, aber sind nicht in der Realität unterwegs. Du musst halt wissen, egal ob das die herausforderndsten Schulen sind, ich mache auch manchmal Projekte in Strafanstalten und so weiter. Mhm. Und ich kenne auch da diese Strafanstalten, keiner will die unbedingt fördern, die straffällig auffällig gewordenen. Oh, müssen wir aufpassen, nee, die wollen wir nicht fördern. Meine Zielgruppe, oh, müssen wir aufpassen, die wollen wir vielleicht auch nicht fördern, etc. Das heißt, es sind auch schon so ein bisschen so die Sachen, dass man so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei fördern möchte, manche Stiftungen, da spürt man das auch. Und gleichzeitig ist überhaupt gar nicht, verstehen wir wirkungsvoll unsere Formate und die Realität ist vor Ort, wo wir unterwegs sind.
Ja, ich spüre, was das Problem ist, weil gleichzeitig ist es ja so, du willst Dinge unternehmen, deswegen bist du ja auch Unternehmer geworden und dich nicht damit beschäftigen, am laufenden Meter neue Anträge zu schreiben und das immer so zu parken, also immer so zu verfassen, dass es mundgerechte Häppchen sind für die Stiftung.
Richtig, ja. Ich kann dir vielleicht auch dazu an folgendem Punkt sagen, guck mal, ich habe ein kleines Team, wir sind 3 Hauptamtliche, dann den Rest, den buche ich so als Freiberufler dazu. Und das Ding ist, ich kann richtig gesund arbeiten und unsere Projekte durchführen, in diesem kleinen Kern, in diesem kleinen Team. Ich habe keine langfristigen Fördermittel etc., ich habe gar keine Partner. Außer natürlich, ich habe dir auch erzählt, Projekte werden kofinanziert, die Help Alliances sind wertschätzender Kooperationspartner. Es gibt ja wie viele Stiftungen, mit denen wir gemeinsam zusammenarbeiten. Und ich weiß gar nicht, worauf ich nochmal hinaus wollte. Was war das am Ende?
Ich habe gesagt, dass ich spüre, was dein Problem oder was die Herausforderung ist, weil ihr eigentlich arbeiten wollt und nicht am laufenden Meter Anträge schreiben wollt. Und jetzt hast du es ja eben nochmal bestätigt, ihr seid 3 Leute.
Ja, ich kann arbeiten, aber ich kann nicht wachsen. Das ist nochmal der andere Punkt. Das heißt jetzt also, jeder Stiftung, egal wer es, und sind nicht nur Stiftungen, die Gesellschaft, Staat, Land, was auch immer, alle, die uns fördern würden, würden mir das Potenzial geben, endlich eine Struktur aufzubauen, dass Heartbeat wachsen und skalieren kann. Das bedeutet für mich gleichzeitig mehr Arbeit. Ich kann zwar wachsen, aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Will ich unbedingt gefördert werden? Ja, aber wenn, dann richtig. Und gibt mir nicht eine Förderung, die mir noch mehr Arbeit macht, gleichzeitig aber überhaupt nicht lukrativ ist, dass ich überhaupt danach mit den erwirtschafteten Mitteln wachsen kann, sondern ich für ein Programm eine Stelle schaffen muss, die dann die Projekte abarbeitet, viel mehr Arbeit ist, aber am Ende monetär oder Wachstumspotenzial überhaupt gar nicht mit sich bringt.
Ja, ja, ich verstehe es total. Ich sehe echt die Herausforderung, was mich zurück zu der Frage führt, die noch offen ist. Was würdest du dir denn wünschen, wie es besser gehen könnte?
Ja, ist eigentlich immer wieder das gleiche Ding bei allen Sozialunternehmen. Also erstmal müssen die größten Posten, die müssen unbedingt kofinanziert werden. Ich will gar keine volle Förderung. Wenn ich meine Projektleitung kofinanzieren kann und ich weiß, dadurch kann ich mir 2, 3 neue Aushilfen schaffen, die auch ganz, ganz viele andere Sachen, die unternehmerisch anfallen, mit abwickeln kann, dann ist schon das größte Ding schon erledigt. Das heißt, strukturell reinkommen, gleichzeitig vielleicht auch mit der Expertise und Erkenntnis wirklich helfen, nicht diese typischen Mentoring-Programme, die es tausendfach gibt, sondern reingehen in die Organisation, die Herz und Seele spüren und dann einfach gleichzeitig einem helfen, die Strukturen zu finanzieren, um etwas nachhaltig auf den Markt zu bringen, was irgendwann keine Unterstützung mehr braucht. Aber wir sind eigentlich auch so, aber ich müsste nur langsam, ich bin schon längst ready zu skalieren, schon längst. Ja.
Rico, wir kommen ganz langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen für dich.
So schnell.
Hat jetzt schon
Spaß gemacht.
Ich habe noch zwei Fragen für dich. Die erste Frage, wenn ich dir einen Koffer mit 1 Million Euro auf den Tisch stellen würde, was würdest du machen?
Servus. Was würde ich? Ist eine herausfordernde Angelegenheit oder Frage, aber ich stelle auch diese Frage ganz oft unseren Teilnehmenden vor Ort auf unseren Projekten. Ich müsste auf jeden Fall irgendwie etwas schaffen oder befähigen, dass daraus Strukturen entstehen. Das bedeutet, pass auf, aktiv jetzt direkt so für auf mich übertragen oder jetzt so Weltgeschehen, global Herausforderungen?
Deine Wahl.
Okay. Ich würde ein richtig krasses Stipendiatenprogramm entwickeln. Ich habe jetzt mit über 100.000 Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet. Ich würde sagen 10.000 dieser jungen Leute haben das gleiche Potenzial wie ich, ein Changemaker zu sein, meine Arbeit fortzuführen, ein eigenes Programm ins Leben zu rufen und als Sozialunternehmer unterstützt zu werden. Das bedeutet, ich würde auf jeden Fall soziale Unternehmer, würde ich auf jeden Fall unterstützen, monetär bei den ganzen Herausforderungen, die ich hatte, dass sie nicht ins gleiche, die gleichen Herausforderungen haben. Ich würde eine Stipendiatenakademie aufbauen, wo ich helfen würde, langfristig ganz, ganz viele junge Menschen in ihren Talenten auszubauen. Ich mache ganz viel Zukunftsorientierung, Bewerbungsvideos wirklich, wo die sich vorstellen, immer mehr Berufsorientierung. Ich bin ja auch in der Wirtschaft als Künstler unterwegs. Ich würde ganz, ganz viele Jobs vermitteln, würde die Jugendlichen aber so ready machen, dass sie auch wirklich ihren Job bekommen können. Das heißt, die müssen fit gemacht werden. Hier, Telefoninterview, Aufnahmen, wie stelle ich mich vor? Dieses typische Bewerbung von außen hinschicken funktioniert nicht mehr. Wie gehe ich persönlich vorbei? Wie kann ich mit Canva richtig krass designte Unterlagen abliefern? Wie kann ich AI oder Tools benutzen, um zum Beispiel meinen Lebenslauf zu optimieren? Ich würde auf jeden Fall richtig krasse Sachen machen und ich würde den Menschen irgendwie helfen, dass die einen Job bekommen und Sozialunternehmer würde ich fördern. Das ist schon mal safe.
Voll gut.
Und eigene Schulen bauen mit Coworking Spaces, Creative Hubs.
Das heißt, das ist der Call für alle Stiftungen, die gerade 1 Million Euro rumliegen haben, sich an dich zu wenden?
Ja, die können sich an mich wenden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hundertprozentig diese Herausforderung angehen würde und ohne das richtige Team mit mir gemeinsam. Das würde ich auch aufbauen.
Letzte Frage. Und eigentlich ist es mehr ein Wunsch als eine Frage. Normalerweise beende ich diesen Podcast immer mit der Frage, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Yes.
Aber warum soll ich dich danach fragen? Du kannst ihn einfach selber beenden mit einem Song von dir. Deswegen völlig ungeplanterweise, wir haben es vorher nicht abgesprochen. Hast du Bock und Lust?
Ja, komm, gib mir mal so einen Beat, pack mal aus. Das ist, glaube ich, jetzt sehr spontane Einheit, aber vielleicht nochmal interessant für alle Zuhörenden.
Dass es wirklich funktioniert.
Auf jeden Fall vielleicht nochmal so währenddessen hier gerade der DJ sich ready macht, vielleicht nochmal ein Call to Action. Ich bin sehr, sehr tief davon überzeugt. Ich glaube an Co-Kreation, an Kollaboration. Ich glaube, dass wir gemeinsam Werte oder Wert schöpfen können, indem wir uns gegenseitig ergänzen. Ich bin ready, egal mit welcher Organisation, gemeinsam zu kooperieren. Lass uns Projekte umsetzen, lass uns einen Austausch kommen. Wenn, ich sag's auch hier live und direkt, Rico Montero, ihr werdet mich schon irgendwo finden, gebt mich in Google ein, wenn ich irgendwo Unterstützung leisten kann, ihr in einem ähnlichen Bereich unterwegs seid, könnt mich jederzeit anschreiben, bin auch sehr medienaffin in Instagram. Egal, wo ich euch unterstützen kann, ich gebe mein Bestes, meine Kapazität zu nutzen und deswegen, let's connect and change the world together.
Liebe!
Yeah! Liebe, wo ist es in dem Land? Ich sage Liebe und Frieden, wir machen's jetzt bekannt. Gemeinsam nur durch die Liebe können wir als Ziel gelangen. Ich hoffe, ja, gemeinsam gehen wir jetzt hier Hand in Hand.
Frieden.
Und du willst Frieden gerade haben, lass uns Frieden einfach raus in die Welt gerade tragen. Durch die Gaben, die wir haben, lass uns Frieden bringen, Straßen. Denn es gibt hier so viel zu beklagen, aber
Zusammenhalt.
Nur Frieden bringt uns weiter, Zusammenhalt. Ja, man, dafür bin ich immer Fighter. Ich frage mich, wird diese Gesellschaft zusammen alt? Wie soll das funktionieren? Geht nur mit Zusammenhalt. Halten uns an Händen, weil wir uns ergänzen. Gemeinsam, ja, wir kennen alle Konsequenzen von Hass, aber auch von Krieg, deswegen für das Gegenteil. Guck mal, Rap auf dem Beat.
Familie.
Und ich sag's gerade hier, Familie, denn gemeinsam, ja, man hilft sie, der man raus hier aus der Krise, denn da steht's im Mittelpunkt. Immer gerade diese Liebe, ja, man, nur mit der Familie, ja, man, das ist die Devise. Hast du gerade noch ein Wort? Du lächelst mich hier an, guck mal, gib mal mehr Support, denn wisst ihr was, wir sind gerade live hier bei Goodcast. Eine reine Rapper, der Hood Rap. Yeah. Und ihr lasst Kinder auf der Strecke stehen, wie ein Bus. Check. So in diese Richtung. Und wir holen sie davon ab, geben ihnen eine Stimme und werden gemeinsam die Welt verändern. Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat übertrieben Spaß gemacht.
Das war richtig großartig, es hat mich richtig mitgenommen. Ich habe richtig.
So machen wir das hier.
Ich habe richtig, wirklich Heartbeat. Sick. Ich habe richtig Puls. Oh, so, das ist schön.
Ja, das ist.
Ist so, das schön? Ich glaube, es ist das
Beste. Du hast ein Herz für Musik.
Das ist das beste Ende für einen Podcast, das ich jemals hatte.
Ihr dürft gerne alle da Liebe da lassen.
Danke dir, Rico.
War mega. Von Herzen. Viel Erfolg weiterhin.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.